ganze Zeit gesehen, da war ja schon das Predigtthema eingeblendet und deswegen muss das ja jetzt nicht sein, dass ihr das nochmal weiterseht. Heute vierte Teil Predigtreihe über unsere Identität in Christus. Wir sind jetzt schon seit, ich glaube, Dezember mittlerweile dran und ich weiß nicht genau, wann das enden wird. Also zumindest immer, wenn ich predige, wird es wahrscheinlich in der nächsten Zeit dann immer noch um dieses Identitätsthema gehen. Und ich muss auch sagen, dass es so ein Predigtthema ist, das mich mehr bewegt als die meisten anderen Sachen, über die ich so in der letzten Jahr oder so gepredigt habe. Und das eben auch etwas ist, was mich selber sehr herausfordert und wo es nicht so ist, wie dass ich jetzt mich gar nicht großartig darauf vorbereiten müsste, sondern eigentlich eher ganz im Gegenteil. Es gab lange keine Predigtreihe mehr oder Einzelpredigten, auf die ich mich so vorbereitet habe, wo ich selber so viel studiert habe und drüber gebetet habe und mich selbst hinterfragt habe und Gott gesucht habe, wie gerade über dieses Thema. Also ich glaube, es ist wirklich etwas, was wichtig ist, was sehr dran ist und was wir als Gemeinde Jesu Christi wirklich verstehen sollten, was es mit dieser Identität auf sich hat, die wir in Christus haben, was diese neue Schöpfung ist, von der 2. Korinther 5 redet. Und es ist wirklich ein absoluter Grundpfeiler des Glaubens und wir sollten uns sehr damit auseinandersetzen. Jetzt steht dran, Identität 4, der Galaterbrief. Und das ist überhaupt nicht übertrieben. Es geht heute um den kompletten Galaterbrief. Und das heißt, die Predigt wird etwas länger ausfallen. Das heißt auch, ihr könnt euch auch so hinsetzen. Die ganze Zeit stehen wäre dann vielleicht zu anstrengend. Ich möchte nicht, dass ihr Wadenkrämpfe kriegt. Also besser irgendwie hinsetzen und ordentlich zuhören. Und ich würde auch gerne mal eine Hausaufgabe stellen. Das ist die zweite Hausaufgabe in dieser Predigtreihe. Das erste Mal war, als ich gesagt habe, lest doch mal 2. Korinther 5, wo es um die neue Schöpfung geht. Und jetzt heute würde ich euch mal ganz ernstlich darum bitten, den Galaterbrief ganz durchzulesen, vielleicht so im Laufe der nächsten Woche. Das ist gar nicht so schwierig, es sind bloß 6 Kapitel. Und ich werde, wie gesagt, heute durch den ganzen Brief durchpredigen. Aber ich mache es nicht in chronologischer Reihenfolge. Also ich fange nicht bei Kapitel 1 an und höre bei Kapitel 6 auf, sondern ich fange bei Kapitel 5 an und höre bei Kapitel 2 auf. Und deswegen hat das garantiert einiges an Sinn, wenn ihr das mal in der richtigen chronologischen Reihenfolge lest und mal das mehr lest, was Paulus da wichtig gewesen ist mit den ganzen Stellen drumherum, als jetzt diesen roten Faden nur zu haben, der mir wichtig ist. Ich meine, dass das absolut zumutbar ist und dass der Galaterbrief ohnehin so ein interessanter Brief ist und gerade auch so zum 2. Korinther 5 dazugehört, weil es das auslegt, was Paulus im 2. Korinther 5 sagt. Im 2. Korinther 5 ist bloß ein bisschen die Grundlage und Paulus redet darüber, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. Und dann im Galaterbrief formuliert er das mehr aus und sagt, was es auf sich hat mit der neuen Schöpfung und wie wir da hineinkommen in diese neue Schöpfung, mehr irgendwie in diesem Neuen zu leben, was Jesus in uns gemacht hat. Also eigentlich kann man fast das, was im 2. Korinther 5 steht, nicht richtig verstehen, wenn man nicht den Galaterbrief dabei hat. 5, Vers 25. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Das jetzt nach der Einheitsübersetzung. Und je nachdem, was du für eine Übersetzung hast, kann es sein, dass da was total anderes steht, als jetzt da in meinen Versen. Das liegt daran, dass im griechischen Text an dieser Stelle keine Präpositionen stehen, sodass man nicht hundertprozentig sagen kann, ob es heißt, wenn wir im Geist leben, oder wenn wir aus dem Geist leben oder durch dem Geist leben oder mit dem Geist leben. Also es gäbe verschiedene Möglichkeiten, wie man es übersetzen könnte. Und alle diese Übersetzungsvarianten wären richtig. Aber es kommt letzten Endes auch nicht so genau auf die exakte Wortwahl an, sondern in allen Bibelübersetzungen, die mir bekannt sind, kommt eigentlich das gleiche Prinzip raus. Nämlich Paulus macht einen Unterschied, ob wir im Geist lebendig sind oder aus dem Geist heraus leben oder ob wir uns an dem orientieren, was der Geist uns sagt. Man kann also geistlich lebendig sein, man kann schon eine neue Identität in Christus haben und sich trotzdem überhaupt nicht an dem orientieren, was die Bibel uns sagt oder was Jesus uns sagt. Und man ist dann zwar wiedergeboren und ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und hat alles, was Gott an seinem Potenzial in uns hineingelegt hat, aber man lebt das nicht. Und das sind nicht eine der traurigsten Sachen eigentlich überhaupt, ne? Wenn jemand geistlich wiedergeboren ist, wenn Gott das Neue in uns schon geschaffen hat, wenn wir Geistesgaben haben, wenn wir das Potenzial haben zu Heiligkeit, wenn alle diese göttlichen Dinge in uns drin sind, aber man erkennt überhaupt nichts daran und wir leben trotzdem weiter wie der letzte Heide. ist das eigentlich eine total traurige Sache und etwas, was nicht sein sollte. Und Paulus ist hier in diesem Fall auch sehr deutlich, meine ich, und sagt das ja, wenn wir schon lebendig geworden sind im Geist, wenn wir das neue Leben schon haben, dann lasst uns doch jetzt bitte auch so leben, dass wir uns am Heiligen Geist orientieren und dass wir nicht mehr unser eigenes altes Leben weiterleben, sondern dass wir das leben, was Gott an Neuheit in uns hineingelegt hat. Und dann lasst uns doch auch so leben, dass die innere Realität die äußere Realität verändert. Und dass man Jesus nicht bloß in uns drin weiß, sondern dass man Jesus an uns sehen kann. Und ich meine, ihr wisst, das ist für mich immer schon ein ganz großer Traum gewesen. Ich möchte eigentlich nicht, dass wir erkannt werden an unseren christlichen T-Shirts, sondern dass man mehr irgendwie einfach sieht, dass wir Jesus-mäßige Leute sind und dass das, was er in unserem Innern gemacht hat, nach außen kommt und da sichtbar wird. Das wäre das absolut Beste und auch für unsere Stadt. Ich habe immer ein großes Problem gehabt mit dem Galaterbrief und zwar mit einer einzigen Sache. Es ist immer wieder von Geist die Rede, insgesamt 15 Mal, also 15 Stellen im Galaterbrief handeln vom Geist. Und ich wusste nicht so genau, was gemeint ist. Meint Paulus den menschlichen Geist oder meint Paulus den Heiligen Geist? Und das hat mich echt irgendwie ein bisschen irre gemacht. Also immer wieder habe ich meine Position geändert und mal dachte ich ja hundertprozentig Heiliger Geist irgendwie und es geht hier um Gaben und alles Mögliche. Und dann dachte ich wieder, nein, kann eigentlich bloß der menschliche, wiedergeborene Geist sein. Und ich habe immer so zwischen diesen beiden Fronten gehangen und wusste nicht genau, was Paulus meint. Jetzt habe ich mir gestern noch mal ein paar Stunden Zeit genommen dafür und habe das also richtig nachgelesen und recherchiert und drüber gebetet und alles. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 14 von diesen 15 Stellen davon handeln, dass es der Heilige Geist ist. Dass Gottes Geist etwas in uns macht, dass wir Gottes Geist empfangen haben und dass wir jetzt der Leitung des Heiligen Geistes folgen. Die einzige Stelle, wo das nicht der Fall ist, ist in Galater 6, Vers 18. Das ist ungefähr der letzte Vers in dem Brief. Und da sagt Paulus, Friede sei mit eurem Geist und meinte natürlich eindeutig den menschlichen Geist und nicht den Heiligen Geist. Und wenn ihr den Galaterbrief lest, dann würde ich euch mal empfehlen, ihn vielleicht in der NGÜ zu lesen, in der neuen Genfer Übersetzung. Haben wir, glaube ich, auch noch ein paar am Kultshop von Alex, oder? Okay, könntet ihr da sogar kaufen oder auch im Internet nachlesen. Denn die neue Genfer Übersetzung ist ziemlich dreist eigentlich an der Stelle. Und überall, wo Geist steht, sagt sie entweder Heiliger Geist oder Gottes Geist. Und die eine Stelle, wo es hundertprozentig der menschliche Geist ist, da übersetzt sie noch nicht mal Geist, sondern tut es bloß in die Fußnote. Und nimmt uns also einiges an theologischer Arbeit ab und sagt also ganz klar, irgendwie wir wollen dem Heiligen Geist folgen, sodass man da nicht großartig drüber nachdenken muss, sondern es ist irgendwie ganz klar, es geht irgendwie um den Heiligen Geist. Hier kann man da also wesentlich besser verstehen. Jetzt habe ich mir die Verben mal angeguckt, mit denen Paulus das verbindet und es ist eine ziemliche Bandbreite an Sachen, die er da sagt und es ist die Rede davon, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Es ist die Rede davon, dass der Geist uns führt oder leitet. Es ist die Rede davon, dass wir diesem Geist folgen. Und alles zusammengenommen ist dann in Galater 5, Vers 16, heißt es, dass wir in diesem Geist oder nach diesem Geist wandeln sollen. Und das ist altes Deutsch dafür, dass wir unser Leben führen sollen nach diesem Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und dass dadurch es kommt, dass der Christuscharakter, der schon in uns drin und ist, auch nach außen dringt. Die Grundlage ist also eigentlich, um Jesus-mäßig zu leben, ist, dass Gottes Geist mir ein Werk in uns macht und dass wir jetzt diesem Heiligen Geist nachfolgen und dass die innere Realität immer mehr auch zur äußeren Realität wird. Und deswegen ist der Schlüsselvers im ganzen Galaterbrief, und ich meine, das ist echt die theologische Mitte dieses Briefes, ist Galater 2,20. Wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr das auch bei Kribbel auf dem Arm machen, da ist das drauf tätowiert. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Es ist also, wenn wir reden über die neue Identität, über das neue Leben, was Gott in uns hineingelegt hat, dann ist es im Grunde genommen genau das. Nämlich nicht mehr lebe ich, es geht nicht mehr um meine alten Begierden, um meine Gedanken, um meine Prägungen, sondern jetzt lebt Christus in mir. Das ist mir das absolut Entscheidende. Wenn dich jemand fragt, was ist denn das Neue, was Gott in dir gemacht hat, dann kannst du sagen, Christus in mir. Wenn jemand sagt, was ist denn, wie Gott dich erlöst hat, dann kannst du sagen, Christus lebt in mir. Wenn dich jemand fragt, was ist denn dein neuer Charakter, was hast du denn eigentlich von Gott empfangen, dann kannst du sagen, Christus lebt in mir. Das ist das, was mich ausmacht. Nicht mehr meine alten Wünsche, nicht meine Prägungen, nicht das, was irgendjemand über mich gesagt hat, sondern das, was mich wirklich ausmacht, im tiefsten, innersten Wesenkern, ist Christus selber lebt in mir. Im ersten Johannesbrief heißt es an einer Stelle, so wie Christus in dieser Welt gelebt hat, so leben jetzt wir in dieser Welt. Und das bedeutet es einfach, dass dieser Wesenskern, den wir haben, das, was Gott an uns sieht und das, was Gott in uns hineingelegt hat, nicht mehr das alte Leben ist, sondern Christus ist in uns. Und wenn wir über neue Identität reden, meinen wir genau das. Und wenn wir sagen, dass wir heilig leben wollen oder Gott hingegeben, Jesus-mäßig leben wollen, dann bedeutet es eigentlich nichts anderes, als dass wir immer mehr kennenlernen, wer Jesus ist und uns immer mehr so verhalten, wie er in uns lebt und wie er es uns vorgibt. Es ist kein Krampf, es ist keine Sache, die von außen kommt, sondern es ist eine Sache, die von ganz tief innen kommt. Und wir sind in einer totalen Abhängigkeit Gott gegenüber. Wenn wir ihm folgen und so leben, wie er es uns sagt, werden wir in dieser neuen Identität leben. Und es wird ein ganz neues Leben aus uns herausbrechen. Und es wird eine ganz andere Qualität haben von geistlicher Tiefe, von Charakter, von Herrlichkeit, von Gottes Gegenwart und von vielen anderen Dingen, als wir das überhaupt kennen. Jesus hat das selber so gelebt und er sagt, Johannes 5, Vers 19, ich kann nichts tun, außer dem, was ich den Vater tun sehe. Und genauso ist es bei uns auch. Wir können eigentlich als Christen in dieser Welt nicht leben, wenn wir nicht Informationen von Gott darüber haben, wie es sein kann. Wenn Gott uns nicht sagt, wie wir leben sollen, wissen wir nicht, wie wir leben sollen. Wenn Gott uns nicht frei macht, sind wir nicht frei, so zu leben, wie er es sich vorstellt. Wenn nicht irgendwie diese Information von Gott da ist, ist es immer wieder ein Leben aus eigener Kraft und wird immer zu kurz greifen und wird nicht diese Qualität haben, die Gott selber für uns hat und wofür Jesus gestorben ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht sagst, ja, das klingt gut. Es klingt aber auch ein bisschen billig. Wenn christliches Leben heißt, dass man einfach dem folgt, was man von Gott zu verstehen meint, dann kann ja im Grunde genommen jeder sagen, was er möchte und jeder lebt auf irgendeine komische Weise und sagt so, ja, das hat mir aber Gott gezeigt. Und ich weiß, dass das echt eine Gefahr ist und gerade jetzt so in der etwas prophetisch geprägteren Christenheit, also gerade in der charismatischen Szene, ist das echt eine Sache, die mich manchmal total nervt, dass Leute kommen und die absurdesten prophetischen Eindrücke haben und meinen, dass Gott ihnen irgendwelche Dinge gesagt hat, die so weit irgendwie von allem entfernt sind, was ich in der Bibel lese und wie ich selber Gott kenne, dass man sich wirklich fragen muss, wie kann das wirklich irgendwie sein? Ist das echt das, was Gott gesagt hat oder ist das irgendetwas, was auf Einbildungen beruht und eigentlich völlig an diesem Ziel Gottes vorbeigeht? Und Paulus hat es, glaube ich, gewusst. Paulus war totaler Realist und er hat gewusst, wenn ich das sage, wenn ich sage, folge deinem Gefühl und dem Heiligen Geist, dann wirst du in einem jesusmäßigen Leben ankommen, dann wird es sofort irgendwie tausende von Leuten geben, die in die völlig falsche Richtung gehen. Und bei ein paar Leuten merkt man es deutlich, bei ein paar Leuten merkt man es nicht so deutlich. Zum Beispiel ist immer, wenn ich über Prophetie rede und irgendwelche Seminare mache, dann erzähle ich mir von einem ganz extremen Fall von geistlicher Missinterpretation, nämlich von Adelheid Streidel heißt sie, glaube ich. Ich habe es mir, ja, genau, Adelheid Streidel. Kennt ihr noch jemand? Okay, dann seid ihr vielleicht zu jung dafür. Adelheid Streidel hatte Mitte der 80er Jahre Visionen. Und zwar ist ihr Jesus erschienen und hat ihr gezeigt, dass überall in Katakomben unter der Bundesrepublik Deutschland sogenannte Menschentötungsfabriken sich befinden. Und in diesen Menschentötungsfabriken werden Menschen bevorzugt aus der deutschen Unterschicht umgebracht und zu Wurstkonserven verarbeitet. Ist kein Witz. Also ich habe es gestern nochmal nachgelesen, irgendwie um da nichts Falsches zu sagen. Und sie kriegt also unter anderem auch so, hat sie ferngesehen und hat gesehen, wie Helmut Kohl eine dieser Menschentötungsfabriken besucht hat. Und dann kriegte sie dabei irgendwie den Gedanken, sie muss darauf aufmerksam machen. Und ist dann also losgegangen, hat Flugblätter geschrieben und hat die an alle möglichen Bäume gehängt und hat überall gesagt, Leute, Menschentötungsfabriken und die Bonner Regierung weiß Bescheid und wir müssen unbedingt etwas dagegen machen. Hat nicht so ganz geklappt, also es hat ihr bloß einen längeren Psychiatrieaufenthalt eingebracht und sie kriegte da die Diagnose auf paranoide Schizophrenie, aber ist irgendwann noch wieder rausgekommen und kriegte jetzt irgendwie die neue Vision, nämlich einen Politiker zu ermorden, um damit aufmerksam zu machen auf das Leid, was passiert mit Wissen der Politiker. Und so ist sie also 1990 dann auf eine Wahlkampfveranstaltung gegangen, auf der unter anderem Oskar Lafontaine gesprochen hat. Und sie hatte ein langes Küchenmesser in einem Blumenstrauß versteckt und ist dann tatsächlich auf die Bühne gegangen und hat ihn lebensgefährlich am Hals verletzt, also eines der relativ wenigen Attentate auf deutsche Politiker. Lafontaine hat es gerade noch überlebt, also sie hat ihn nicht umgebracht, aber war halt hundertprozentig davon überzeugt und auch in ihrem Prozess und wahrscheinlich bis heute davon überzeugt, dass Jesus ihr das gezeigt hat, dass ganz Deutschland ausgehöhlt ist und Menschen zu Wurst verarbeitet werden. Und ich schätze mal, dass jetzt wahrscheinlich jeder von euch und auch jeder, der ein bisschen Gehirn hat, das normal funktioniert und ein ganz klein bisschen Ahnung hat von der Bibel und von Theologie, sagen würde, das kann nicht sein. Jesus würde niemals zu irgendjemand hingehen und sagen, dass die Erde ausgehöhlt ist und Menschen in Konservendosen verkauft werden und würde noch weniger jemanden sagen, dass er einen anderen Menschen umbringen soll. Das kann nicht Jesus sein. Und so gibt's immer so ein paar extreme Fälle, wo man sagen würde, okay, da mag vielleicht jemand das Gefühl haben, dem Heiligen Geist zu folgen, aber hundertprozentig ist es nicht so gewesen. Und dennoch gibt es auch, möchte ich mal behaupten, im Leben von jedem von uns so Momente, wo wir auf ein Gefühl mehr gehört haben, als auf das, was wir eigentlich wissen. Und dass jeder von uns schon mal mindestens in der Versuchung gewesen ist, etwas zu tun, von dem er eigentlich wissen sollte, dass es nicht Gottes Stimme war, und er hat es trotzdem gemacht. So ein ganz prominenter Fall irgendwie, und da könnte ich euch mit Beispielen echt totschmeißen. Ich kenne so unglaublich viele Leute, die mir über Jahre erzählt haben, Sex vor der Ehe geht gar nicht. Und dann haben sie irgendwann mal selber einen Freund oder eine Freundin und die Beziehung endet irgendwie schon nach 2-3 Wochen irgendwie im Bett. Und wenn du dann nochmal mit ihnen redest und sagst so, hey, wie sieht das aus? Du hast mir doch über Jahre erzählt, irgendwie das wäre irgendwie was, was Gott dir gesagt hat und das ist dir total wichtig. Dann kommt als Antwort meistens so, ja, aber wir hatten schon das Gefühl, bei uns passt das. Also klar, irgendwie generell ist das wirklich keine gute Sache, aber wir wissen ja, wir gehören irgendwie vor Gott ja total zusammen und irgendwie das ist total in Ordnung, wenn wir das machen und wir werden ja sowieso heiraten und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es dann auch nicht immer so, dass das dann auch tatsächlich irgendwann in Ehe endet oder so, aber man empfindet sich selber als das große Ausnahmebeispiel und sagt, für alle anderen mag das gelten, aber mich hat der Heilige Geist genau in diese Richtung geleitet. Oder du hast Leute, die sagen immer, ja, man muss Gemeinde unterstützen und finanziell in Gottes Reich hinein investieren. Das ist etwas, was Gott uns gesagt hat und das ist total wichtig. Aber dann kommt irgendwann so eine Phase, wo sie sich nicht sehnlicher wünschen als eine neue Stereoanlage. Und auf einmal redet Gott auch genau in diese Richtung und sagt so, nee, Gemeinde brauchst du jetzt mal gar nichts zu geben, wir haben sowieso genug und mein Reich breitet sich von alleine aus und du solltest dir deine Stereoanlage kaufen. Und komischerweise ist man dann wirklich in solchen Situationen oft bereit, irgendwie alles über Bord zu werfen, was man eigentlich weiß, was Gottes Geist sagt, um einem total selbstsüchtigen Motiv zu folgen und macht das dann auch und setzt das wirklich eiskalt um und hält sich selber für die große Ausnahme. Und es ist wirklich irgendwie eine Gefahr da. Und deswegen ist Paulus nicht so komisch gewesen, dass er jetzt an dem Punkt aufgehört hat und gesagt hat, okay, jeder macht, was er meint, dass der Heilige Geist ihm sagt. Sondern Paulus fährt fort und gibt so ein paar Beispiele dafür, wie es aussieht, wenn ein Mensch sich wirklich Jesus-mäßig verhält, wenn er wirklich aus seiner Identität herauslebt und wie es aussieht, wenn ein Mensch nicht aus seiner Identität lebt und sich von etwas anderem leiten lässt als vom Heiligen Geist. Und er fängt negativ an und spricht darüber, wie es aussieht, wenn man seiner alten Natur folgt. Galater 5, Abvers 17. Die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, so steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was Spaß macht. noch vieles andere, was genauso verwerflich ist, sagt er hier. Habe ich immer falsch gelesen. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es auch schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, an dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Also Paulus sagt, Leute, tut mir echt leid, euch das sagen zu müssen, und ich habe es euch auch schon ganz oft gesagt, aber es gibt echt so ein paar Sachen, wenn man das macht, dann kann man beim besten Willen nicht behaupten, dass der Heilige Geist es gewesen ist, der einen dazu getrieben hat. Und er sagt auch, die Liste ist nicht vollständig, und an anderen Stellen im Neuen Testament findet man ganz andere Listen. Und es geht ihm einfach nur darum, zu zeigen, dass man so eine grobe Vorstellung davon hat, dass jemand, der auf eine bestimmte Weise lebt, auf keinen Fall vom Heiligen Geist inspiriert sein kann, sodass man sich nicht selber belügen kann und auch sich von keinem anderen belügen lassen muss, der einem irgendetwas erzählt, sondern man kann sagen, so nein, wenn das irgendwie unten durch rauskommt bei deinem Leben, dann kann das unmöglich sein, dass Gottes Geist dich führt. Und die Beispiele, die er sagt, sind irgendwie alles Dinge, die sind in der Welt total normal. Also zumindest in unserer heutigen Welt. Ich weiß nicht, wie das früher gewesen ist. Aber heute sind das alles Sachen, die total normal sind. Also sexuelle Unmoral. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort überhaupt schon mal gehört habe, irgendwie im Fernsehen oder sowas. Irgendwie da denkt man gar nicht mehr dran, dass es sowas überhaupt geben könnte. Aber Paulus sagt, hey, es kann nicht sein. Irgendwie Gott wird dich nicht in sowas reinleiten. Und das Wichtige daran ist jetzt zweierlei eigentlich zu verstehen. Nämlich auf der einen Seite, es gibt Sachen, die Gottes Geist nicht in Ordnung findet und die sich eigentlich mit deiner inneren Natur nicht verbinden lassen. Und das andere ist, du kannst eine gute innere Natur haben, du kannst neu gemacht sein von Gott und trotzdem in die falsche Richtung gehen. Du kannst im Geist leben und trotzdem ist es möglich, dass du nicht nach dem Geist lebst und dass du dich nicht nach dem Geist verhältst. Es kann tatsächlich sein, irgendwie, dass du auf eine Weise dich verhältst, die total unjesusmäßig ist und total ungöttlich ist, und trotzdem bist du Christ und trotzdem wirst du im Himmel ankommen. Und mir ist das so wichtig, diesen Punkt zu sagen, weil die Bibel an keiner Stelle uns versucht, mit Angst vor Gott zu motivieren oder uns sagt, dass Gott uns nicht mehr mag, wenn wir uns auf irgendeine Weise verhalten. Und das muss eigentlich wirklich aus unseren Köpfen raus. Also es ist möglich, geistlich lebendig zu sein, aber sich ungeistig zu verhalten. Es ist möglich, aber es ist im Grunde genommen total bescheuert. Also es gibt überhaupt keinen Grund, das zu machen. Und eigentlich, wenn ich mir das so angucke, diese Aufzählung, ich glaube, keiner, der bei einigermaßen vernünftigem Verstand ist, würde sagen, boah, so kann man leben, das möchte ich. Also ich glaube, keiner wird sagen, es wäre so toll, wenn mein Leben von mehr Wutausbrüchen geprägt wäre. Es wäre total toll, wenn ich in meinem Fahrwasser mehr kaputte Beziehungen hätte. Es wäre total super, wenn ich mehr Hassgedanken hätte. Es wäre total toll, wenn mehr Unvergebenheit da wäre. Ach, wie toll wäre das doch, wenn ich noch fresssüchtiger wäre, wenn ich das noch weniger unter Kontrolle hätte und jeden Tag irgendwie 5 Tafeln Schokolade und dann noch Chips essen würde und dann nicht rauskommen würde. Das wäre doch total geil, da würde ich mich total nachsehen. Also vielleicht gibt es ein paar Leute, die so gehirnpüriert sind, dass sie sagen, ja, das möchte ich gerne haben, aber die habe ich noch nicht getroffen. Also eigentlich würde jeder sagen, so nein, das will ich nicht. Es ist total blöd, so zu leben. Und für uns als Christen ist es hundertprozentig total doof, so zu leben. Das müsste nicht so sein. Denn Jesus hat uns frei gemacht. Wir haben eine neue Identität und wir können nach dieser neuen Identität leben. Und dann sagt Paulus auch, wie die neue Identität aussieht, dass man sich auch das besser vorstellen kann. Und er sagt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen ein solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von seinem Geist beherrschen lassen. Und damit sind wir wieder am Anfang. Das ist genau der Vers, mit dem ich angefangen habe, nur halt in einer anderen Bibelübersetzung. Also es ist, wenn du mit Jesus lebst und wenn Christus in dir lebt, dann ist eigentlich dein altes Leben schon vorbei. Also im Grunde hat das keine Macht mehr über dich. Und die ganzen Wünsche, die wir früher gehabt haben, die sind nicht mehr entscheidend für unser Leben, sondern entscheidend ist, dass Jesus Christus jetzt in uns lebt und dass er eine Frucht hervorbringt in unserem Charakter, die absolut erstrebenswert ist. Und es ist genau wieder bei den Werken des Fleisches. Ich glaube, irgendwie jeder, der sowas liest und nicht irgendwie total durch ist, wird sagen, Mensch, das will ich. Ich glaube, ich habe noch keinen getroffen, der sich nicht irgendwie nach Frieden sehnt. Ich habe auch noch keinen getroffen, irgendwie, der ernsthaft sagen würde, so, nee, Freude will ich nicht haben. Ich finde es gut, depressiv zu sein. Sondern eigentlich will jeder Mensch, der lebt, will diese Sachen haben. Und es ist das, was Gott uns gibt. Und es ist das, was eigentlich aus unserem Charakter rauskommen sollte. Und das Komische ist jetzt irgendwie, dass wir als Menschen, auch wenn wir Jesus kennengelernt haben, eine Tendenz haben, in diesen alten Sachen drin zu verharren und dass wir es uns eigentlich so vorstellen, wie dass Gott uns in dem segnen wird und dass wir geistliche Resultate irgendwie hervorbringen, obwohl wir immer noch in diesem alten Leben leben und dass wir nicht bereit sind, in diesen Prozess einzutreten, dass wir unser Denken ändern, unsere Gefühle ändern lassen von Gott und immer mehr diese Frucht des Geistes hervorbringen. Aber eigentlich ist das unsere normalste Daseinsform überhaupt. Es ist etwas in dir drin, wenn du wiedergeboren bist, das genau das will. Es ist etwas in dir drin, das Sünde hasst und zwar absolut ekelhaft findet. Es ist etwas in dir drin, was diesen Christuscharakter hervorbringen will. Und es gibt nichts Erstrebenswerteres als das. Ich finde, es gibt keine Leute, die ich besser finde, als welche, die relativ reif sind in dieser Frucht des Geistes. Es ist so cool, irgendwie mit Leuten Zeit zu verbringen, die wirklich lieben. Also von denen Liebe ausgeht, von denen du merkst, irgendwie die lieben dich auf eine Art, die ist selbstlos, die ist total gottmäßig. Es ist total toll mit solchen Leuten. Es ist total toll, wenn du mit Leuten Umgang pflegst, die Frieden haben. Ist viel besser, als wenn du mit jemandem unterwegs bist, der die ganze Zeit am Rad dreht und ist total nervös und total fertig und du musst dich die ganze Zeit darum kümmern, den irgendwie stabil zu halten. Es ist viel angenehmer, wenn du der Typ bist, der am Rad dreht und du hast irgendwie jemand, der seinen Frieden auf dich überträgt. Das ist eigentlich das Ziel. Das ist so, wie es sein sollte. Das ist dieser Christuscharakter, den er in uns hineingelegt hat. Jetzt natürlich die Frage, und ich hoffe, dass die der ein oder andere von euch sich stellt, nämlich, dass du dir sagst, ja, ich lebe ja mit Jesus und trotzdem ist es so, dass ich immer noch mehr Werke des Fleisches vollbringe, als dass ich die Frucht des Geistes in meinem Leben habe. Und wenn du so eine Frage stellst, dann darf ich schon mal sagen, ich liebe dich dafür, diese Frage zu stellen, denn das ist wesentlich cooler, als zu sagen, so ja, wie ich lebe, ist zwar total unbiblisch, aber es ist auch irgendwie in Ordnung. Also viel, viel besser dann schon mal an diesem Punkt zu sein, dass man sagt, okay, mein Leben sieht nicht so aus, aber ich hätte es gerne, dass es so aussieht. Und wie kann ich das denn eigentlich anstellen, dass es so wird? Und der entscheidende Schlüssel dafür ist meiner Ansicht nach, dass hier die Rede davon ist, dass es eine Frucht des Geistes ist. Und eine Frucht ist etwas, was ein Baum hervorbringt oder irgendwelche Sträucher. Ich bin kein Botaniker, aber jedenfalls, du musst irgendetwas haben, was entweder Baum ist oder Strauch ist oder Hecke oder irgendetwas anderes Grünes ist, das Frucht hervorbringt. Und um einen Baum zu haben, brauchst du einen Boden, auf dem der Baum steht. Und damit ein Baum sich entwickelt, brauchst du einen Samen, aus dem der Baum kommt. Und das ist ein total praktischer Tipp, den Paulus uns dann gibt. Das ist ein bisschen weiter vorne, nämlich in Galater 3, Verse 1 bis 2, spricht er darüber, wie man da hinkommen kann, dass diese Frucht des Geistes in uns aufwächst. Und er sagt, ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Ein anderer Vers. Ja. Oh. Hä? Den habe ich zweimal. Ist ja schlecht. Ja, den habe ich zweimal, deswegen muss ich jetzt den anderen einfach nur vorlesen. Paste und Copy ist gar nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Zumindest nicht auf dem Mac. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Nee, Moment, das ist auch falsch. Sekunde eben. Was habe ich denn jetzt? Ja. Ja, tut mir leid, ich predige noch nicht so lange, irgendwie da kann das mal passieren, dass einem da irgendwie der Faden reißt und man das irgendwie total durcheinander bringt. Also eigentlich war die Reihenfolge war ja eigentlich jetzt eine total andere. Nämlich, um Frucht hervorzubringen, braucht man diese drei Sachen. Man braucht einen Baum, man braucht einen Boden, auf dem er steht, und man braucht den Samen. Und der Boden, auf dem das Ganze steht, irgendwie es ist, der das Gute hervorbringt, der diesen Christuscharakter in uns hervorbringt, ist das Werk, das Jesus in uns getan hat. Wenn wir nicht eine neue Identität haben, ist es unmöglich, dass sich Christuscharakter in uns entwickelt. Und das ist der Boden, auf dem letzten Endes der Baum steht und auf dem unser ganzes Leben steht. Und der Boden kommt durch die Wiedergeburt. Und das ist der Vers, den ich vorlesen wollte und jetzt auch wirklich durchziehen werde. Ach, ihr unverständlichen Galater, in welchen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt? Ist eine rhetorische Frage und die Antwort ist natürlich ganz klar. Ihr habt Gottes Geist empfangen, weil ihr im Glauben Ja gesagt habt zu Jesus Christus. Das hat euch den Heiligen Geist gebracht. Und Paulus sagt hier also, du kannst dir diese neue Identität nicht erarbeiten. Du kannst den Boden, auf dem letztlich die Frucht des Geistes aufwächst, kannst du dir nicht erkaufen. Es geht nicht durch irgendwelche guten Taten, durch irgendwelche Gesetzeswerke, das zu bekommen, sondern du kannst es nur als Geschenk von Jesus annehmen. Entweder Gott gibt es dir oder aber du bekommst es nicht. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen christlichem Glauben und jeder Religion und jeder Philosophie, die ich kenne. Normalerweise steht das Werk Gottes immer am Ende einer Bemühung und hier bei uns steht es am Anfang. Und das ist das, worüber Jesus sich mit den Pharisäern die ganze Zeit gestritten hat. Die Pharisäer, die alles richtig gemacht haben, die 600 Gebote eingehalten haben oder vielleicht sogar 666 Gebote eingehalten haben und dann meinten, dass sie damit vor Gott bestehen können. Und dann kommt Jesus an und sagt, nein, entweder du empfängst das Reich Gottes wie ein Kind oder aber du kriegst es nicht. Wiedergeburt ist etwas, das kann dir nur geschenkt werden. Ein neuer Geist ist etwas, das kann dir nur geschenkt werden. Und du kannst es dir nicht erarbeiten. Und das ist so abgefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das noch empfinden könnt oder ob ihr schon zu lange in der Gemeinde seid und zu viele Predigten gehört habt. Das macht ja manchmal das Herz irgendwie ganz hart, sodass man irgendwie manche Sachen nicht mehr aufnehmen kann. Aber wenn du darüber nachdenkst, ist das so heftig, dass es so viele Menschen gibt, die dafür arbeiten, vor Gott angenehm zu sein. Und eigentlich sagt er, es geht genau umgekehrt. Wir leben nicht heilig, um etwas von Gott zu bekommen, sondern wir leben heilig, weil wir etwas von Gott empfangen haben. Und der Anfang dieser Predigtreihe, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, habe ich gesagt, dass mich Bill Johnson da inspiriert hat zu dieser Predigtreihe, und zwar ein Zitat von ihm, wo er gesagt hat, entweder du lebst aus deiner Identität oder aber du lebst für deine Identität. Und der Fehler, den die Galater gemacht haben, war, dass sie zwar angefangen haben im Glauben, aber dass sie dann irgendwann doch wieder in ihr altes Judentum zurückgefallen sind und angefangen haben, aus eigener Leistung zu versuchen, Frucht hervorzubringen, aus eigener Leistung versucht haben, Jesusmäßig zu leben und es nicht mehr aus dieser Beziehung mit Gott genommen haben, es nicht mehr im Glauben angenommen haben, sondern versucht haben, aus eigener Leistung und eigener Kraft weiterzumachen. Und da sagt Paulus ganz deutlich, Freunde, es geht nicht. Der Boden muss durch Jesus kommen. Es kommt als Geschenk Jesu und das kommt gar nicht. Und ich habe das früher immer so ungerecht gefunden. Als ich noch kein Christ war, habe ich immer mit Christen geredet. Und für mich ja immer die ganz wichtige Frage, wer kommt eigentlich in die Hölle und wer ist vor Gott angenehm und wer kommt in den Himmel und wer kommt nicht in den Himmel. Das waren irgendwie immer die Sachen, um die wir uns gedreht haben. Und dann hieß es immer so, ja, Adolf Hitler kommt in die Hölle. Und ich habe gesagt, super, voll gut, da gehört er hin, irgendwie total gerechtfertigt, irgendwie da gibt es so viele Gründe für, finde ich super. Aber was ist denn eigentlich mit Mahatma Gandhi? Und dann immer so, ja, Hölle. Und das habe ich nicht verstanden. Ne? Das war irgendwie immer so der Punkt, wo ich dachte, das ist doch total unfair eigentlich. Irgendwie der hat so heilig gelebt, irgendwie der war so ein gerechter, guter Typ. Und warum ist er nicht angenehm vor Gott? Und die Antwort ist hier, man kann diese Gabe Gottes nicht aus Gesetzeswerken empfangen. Man kann es nicht durch gutes Leben kriegen, sondern man kann es nur und allein durch Glauben an Jesus Christus bekommen. Und das ist der Grund, auf dem alles andere aufwächst. Und dann geht's weiter. Wenn du diesen Grund hast, wenn der Boden in deinem Herzen ist und du diesen innersten Wesenskern hast, den Gott neu gemacht hat, dann müssen wir noch etwas aussäen in den Boden hinein, damit etwas aufwächst. Es funktioniert nicht, dass ein Boden allein irgendwie etwas zum Wachsen bringt, sondern es muss irgendwie etwas eingesät werden, sonst kommt es nicht. Und das ist jetzt tatsächlich die Bibelstelle, die wir gerade hatten. Paulus gibt einen sehr guten Tipp dazu. Und er sagt, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Vertrauen ernten, Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das Gute zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Also Paulus sagt, zwei Möglichkeiten gibt es immer noch. Du kannst auf deine alte Natur säen oder aber du kannst auf den Geist säen. Und beides wird irgendwann aufgehen. Das heißt, du wirst irgendwann eine Frucht davon tragen. Und das heißt, wenn du jemanden hast, vor dir hast, der total kaputtes Leben hat, der in allen möglichen Sachen drin hängt, irgendwie wo kein Mensch drin hängen möchte, der einfach völlig fertig ist, dann hast du mit ziemlicher Sicherheit einen Menschen vor dir, der an einigen Momenten in seinem Leben falsche Entscheidungen gefällt hat, der falsche Sachen eingesät hat und es ist irgendwann etwas Falsches dabei rausgekommen und er hat eine schlechte Frucht bekommen. Wenn du auf der anderen Seite jemand hast, irgendwie der ein gutes, heiliges, jesusmäßiges Leben hat, dann hast du auch jemanden vor dir, der an vielen entscheidenden Stellen im Leben die richtige Entscheidung gefällt hat, der das Richtige eingesät hat und etwas Gutes davon erhalten hat. Und mir geht das oft so, ne, dass ich jemanden vor mir habe, der eine richtig große, positive Frucht hat und einen jesusmäßigen Charakter und der die Sachen erlebt, die ich gerne erleben würde. Ne, letztes Mal hatten wir Reinhard Rehberg hier, letztes Wochenende, und er ist so ein Typ. Ne? Wenn ich mit Reinhard rede, fühle ich mich total aufgebaut nachher und denke mir, Mensch, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich auch so werden. Ist ja ein paar Jahre älter als ich, aber ich möchte die gleichen Sachen erleben, die er erlebt. Und es ist nicht irgendwie, dass er angefangen hat mit einem großen Baum. Es ist nicht, dass er angefangen hat mit jeder Menge Frucht, sondern er hat angefangen mit einem Samen. Und er hat seinen Samen ausgebracht und er hat etwas Gutes davon geerntet zur rechten Zeit. Und so hat geistliches Leben extrem viel damit zu tun, dass wir im Alltag alle diese kleinen Millionen, hunderttausend kleinen Entscheidungen fällen und dass wir uns an entscheidenden Stellen mit großen und kleinen Dingen richtig verhalten und das richtige Verhalten säen und dann entsprechend auch irgendwann eine richtige Ernte einbringen. Und wenn man dieses Prinzip vernachlässigt, dann kann es tatsächlich passieren, dass man zwar mit Jesus lebt, aber nur negatives Zeug in seinem Leben hat, weil man einfach nur Schlechtes eingesät hat. Es gibt im Deutschen so eine Redensart und die heißt, sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit, sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Und das funktioniert im Geistlichen hundertprozentig. Wenn du etwas Gutes einsäst, einen guten Gedanken nur säst, dann wirst du irgendwann merken, dass du auch etwas Gutes tust. Wenn du regelmäßig was Gutes tust, wirst du merken, dass deine Gewohnheiten sich ändern und dass du am Ende irgendwie einen Charakter hast, der ganz anders ist. Und so gibt uns Paulus diesen Schlüssel und sagt nicht nur, lasst uns auf den Geist säen, sondern sagt uns auch, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun, weil es das bedeutet, zu säen. Sich jesusmäßig zu verhalten bedeutet, auf den Geist zu säen. Sich nicht jesusmäßig zu verhalten bedeutet, letzten Endes auf das Falsche zu säen. Und wir haben als Christen echt so ein gewisses Problem da, weil wir ganz oft hoffen, dass Gott das Prinzip von Saat und Ernte für uns außer Kraft setzen würde. Und wir stellen uns das so vor, wenn ich Jesus kennenlerne, dann ändert mein ganzes Leben sich zum Guten. Es wird mir nur noch Gutes widerfahren, aber ich muss mich nicht ändern. Ich kann genau das Gleiche machen wie immer, aber Gott wird sich schon darum kümmern, dass mir nichts Schlechtes widerfährt. Albert Einstein hat mal gesagt, dass das eine Definition für Wahnsinn wäre, nämlich das Gleiche zu tun wie immer und zu erwarten, dass man andere Ergebnisse erzielt. Und irgendwie hat er recht damit und es ist auch irgendwie hundertprozentig so dieses geistliche Prinzip. Du kannst nicht erwarten, dass du das Gleiche machst wie immer und auf einmal andere Ergebnisse hast. Also du kannst dich davon nicht erwarten, dass du fleischlich lebst und heidnische Sachen machst, aber eine geistliche Ernte davon trägst. Das wird nicht funktionieren. Dafür hat Gott mir dieses Prinzip von Saat und Ernte eingesetzt und uns sogar erklärt, wie wir es nutzen können, damit es etwas Gutes für uns wird. Und es ist im Grunde genommen total einfach, denn du musst nicht eine große Frucht hervorbringen, sondern du musst einfach bloß immer wieder was Kleines machen. Es ist eine Politik der kleinen Schritte, die letzten Endes dazu führen wird, dass wir uns verändern und dass wir immer Jesusmäßiger werden. Und das heißt auch, dass wir in unserem Denken so ein paar Sachen mal lösen müssen. Das eine, was wir lösen müssen, ist, dass wir meinen, dass Gott irgendwie so souverän in unserem Leben handelt, dass er alles macht, irgendwie egal, was wir tun. Das ist totaler Quatsch. Wenn du krank denkst, dann wirst du Krankheit im Leben haben. Wenn du anfängst, dich von Gottes Wort verändern zu lassen, wird das anders aussehen. Gott wird nicht einfach irgendwelche Sachen machen, ohne dass wir das wollen oder ohne dass wir da hinein investieren. Und Gott wird dieses Prinzip von Saat und Ernte nicht aufheben. Und das Zweite, was wir, glaube ich, unbedingt in unserem Kopf mal lösen müssen, ist, dass wir nicht von unserem Zustand, von unserem geistigen oder von unserem lebensmäßigen Zustand darauf schließen können, ob Gott uns mag oder nicht. Und ganz oft ist das so, ne? Irgendwie du fällst in ein Loch irgendwie und du kriegst gerade eine tierische Ernte, die völlig negativ aussieht und du denkst, Mann, Gott liebt mich nicht mehr. Gott hat mich verlassen und jetzt kommt irgendwie Strafe Gottes und er macht mich krank und alles Mögliche. Habe ich alles schon gehört, irgendwie an schlechter Theologie. Und es ist totaler Quatsch. Es kann einfach nur sein, wie dass du in die falschen Sachen gesät hast und die falsche Ernte kriegst und Gott liebt dich trotzdem. Gott steht trotzdem auf dich. Es ist nicht irgendwie, dass wir unter Gottes Strafe leiden, sondern zumindest in 99,9% der Fälle leiden wir unter unseren eigenen falschen Entscheidungen. Und Gott hat erstmal überhaupt gar nichts damit zu tun, außer dass er uns gerne da rausholen wollen würde und uns Samen zur Verfügung stellt in seinem Wort und uns helfen möchte, uns da rauszuentwickeln und uns mehr irgendwie auf unsere Identität werfen möchte. Aber wir kriegen das einfach nicht mit. Also denk nicht jedes Mal, wenn was Schlechtes passiert, dass es von Gott kommen würde, sondern arbeite lieber an der Lösung und lerne, mehr in deine Identität reinzukommen. Und was du machen kannst, wir haben schon mal vor zweimal oder sowas über Philemon 6 geredet, dass wir uns damit beschäftigen sollen, was alles Gutes in unserem Leben drin ist durch Jesus Christus, dass wir uns also mit der Erlösung beschäftigen und es wird uns helfen, unsere Gedanken auf das Opfer Jesu zu bringen und auf das Gute zu bringen. Und das Zweite, was wir jetzt machen können nach Galater 2, Vers 20, ist, wir gucken mal, wie Jesus gelebt hat in den Evangelien und orientieren uns an dem, denn wie Jesus damals gelebt hat, so möchte er heute in uns und durch uns auch leben und es kann uns frei machen und verändern. Und das führt mich zum letzten Punkt und das ist gleichzeitig auch so eine Überleitung zum nächsten Mal. Also eigentlich ist das hier eine Doppelfolge, in der es darum geht, irgendwie mehr in das geistliche Leben reinzukommen. Aber ich habe das dann mal getrennt, damit die Predigt nicht viel zu lange dauert. Was man machen kann oder was extrem hilfreich ist in dem geistlichen Wachstumsprozess, ist, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir Glaubensgeschwister haben, die uns zur Seite stehen und die uns helfen. Und das kann positiv sein, dass du einfach bestärkt wirst oder jemand anderen bestärkst und ihm sagst so, hey, ich finde das total Jesusmäßig, wie du lebst. Ich finde das total toll. Ich sehe irgendwie, du hast so ein paar Sachen in deinem Leben echt unter die Füße gekriegt und irgendwie toll, das anzusehen und geh einfach weiter auf dem Weg. Es kann aber auch sein, wie dass es durch negatives Feedback funktioniert und dass wir anderen Leuten sagen müssen oder uns vielleicht von anderen Leuten anhören müssen, was in unserem Leben falsch läuft oder was in ihrem Leben falsch läuft. Und dass es durchaus irgendwie sein kann, dass Gott irgendwie zu uns durch uns zu anderen Leuten reden möchte, um ihnen zu helfen, auf diesem Weg zu sein, immer mehr in ihre Identität hineinzukommen. Und aus der neuen Identität zu leben heißt nicht, irgendwie, dass man niemanden mehr kritisieren darf, sondern es heißt eigentlich, dass wir gerade deswegen Leute kritisieren oder ansprechen dürfen, wenn ihr Lebensstil total auseinanderklafft zu dem, was Jesus eigentlich in ihnen gemacht hat und dass wir auch selber darauf angewiesen sind, dass andere Menschen uns so ein Feedback geben. Also ganz ehrlich, wenn ich mich unjesusmäßig verhalte, dann möchte ich das wissen. Und wenn es vielleicht so eine Situation ist, wo der Heilige Geist schon mit mir drüber geredet hat und ich bin da immer wieder drüber weggegangen, weil es mir zu anstrengend war und ich das nicht machen wollte, bin ich total dankbar dafür, wenn Geschwister herkommen und sagen, hey Storch, so wie du das da gerade angehst, ey, das geht gar nicht. Und du hast dich so negativ verändert oder du bist auf so einem falschen Dampfer, dann möchte ich das gerne wissen. Und auch darüber geht es im Galaterbrief und gleich ganz am Anfang, nämlich Galater 2, Vers 11. Als Petrus nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zuerst hatte er zusammen mit den nicht-jüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus: Du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Und wenn man sich das vorstellt, ist das eine absolute Hardcore-Situation. Petrus war ein großer Mann in der Gemeinde. Petrus war der Typ, der mit Jesus übers Wasser gelaufen war. Petrus war der Typ, der diese ganzen Wunder gesehen hat. Und Petrus hat mitbekommen, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Judenchristen und Heidenchristen. In Apostelgeschichte 10 hat Gott das Petrus ganz deutlich gezeigt. Er ist zu Cornelius gegangen, irgendwie der war kein jüdischer Christ. Er hat miterlebt, irgendwie dass Gott diesen Mann im Heiligen Geist getauft hat, als er Jesus sein Leben gegeben hat. Und er hat erkannt, dass es diesen Unterschied zwischen rein und unrein bei Gott nicht mehr gibt. Und dass er, obwohl er eigentlich Jude ist, mit Heiden Verkehr haben kann und dass das total in Ordnung ist. Und jetzt kommen auf einmal so ein paar andere hochrangige Aposteltypen vorbei und auf einmal irgendwie kriegt Petrus es wieder mit der Menschenfurcht zu tun. Das war schon in den Evangelien immer wieder irgendwie so sein Problem, das er hatte, dass er einfach Menschenfurcht hatte. Und jetzt kommen da Leute, die um Jakobus herum unterwegs waren und Jakobus war damals der Gemeindeleiter in Jerusalem und Petrus kriegt es mit der Angst zu tun und er distanziert sich von den Heidenchristen, hat keine Gemeinschaft mehr mit ihm und heuchelt. Und Paulus macht das total abgefahren. Ne? Er geht nicht irgendwie zu Petrus hin und sagt, hey komm, lass uns mal eine Runde um den Block gehen und redet dann mit ihm, sondern offenbar so mitten beim Essen, irgendwie als alle Leute irgendwie zusammen sind, steht Paulus auf und Elberfelder sagt, da widerstand ich Petrus ins Angesicht. Und er steht auf und sagt, hey Petrus, das, was du machst, ist total daneben. Du lebst unter deinen Verhältnissen. Du lebst unter deiner Erkenntnis. Du hast erkannt, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Und trotzdem lässt du dich hier zu einer fürchterlichen Heuchelei hinreißen und ziehst sogar noch andere da rein. Und es ist überhaupt nicht mehr so die Art von Umgang, die wir uns da so normalerweise vorstellen. Normalerweise hört man das ja so oft, irgendwie, es muss alles irgendwo anders zugehen. Man darf niemanden öffentlich zurechtweisen, man sollte Kritik runterschlucken, man muss ja immer in Liebe handeln und es ist nicht gut, irgendwie manches Verhalten anzusprechen. Und Bibel sagt eigentlich irgendwie genau das Gegenteil. Nämlich, wenn du siehst, dass dein Bruder sündigt, dann geh hin und weis ihn zurecht. Und er sagt irgendwie, dass wir einander ermahnen sollen. Natürlich soll es in Liebe geschehen, aber wir sollen einander ermahnen. Sünde ist nichts, was unter uns totgeschwiegen werden soll, sondern Sünde bedeutet jedes Mal, dass jemand nicht in seiner Identität lebt. Sünde bedeutet jedes Mal, dass wir nicht der Leitung des Heiligen Geistes gefolgt sind und dass wir eigentlich auf einem Weg sind, wo wir gar nicht hinwollen. Und dann ist es nötig, dass jemand kommt und sagt, hey mein Freund, so geht's nicht. Und gerade in Kreisen, wo man die neue Identität verstanden hat, sollte es normal sein und auch relativ schmerzlos sein, sich zu kritisieren. Denn eins war total klar, Paulus' Kritik stand immer noch auf Galater 2,20. Petrus war immer noch errettet. Petrus war immer noch jemand, der die Christus-Identität hatte. Petrus war immer noch jemand, der mit dem Heiligen Geist getauft war. Und was Paulus kritisiert hat, war nicht Petrus. Es war keine vernichtende Kritik an Petrus, es war kein Hinweis darauf, dass Gott ihn nicht mehr lieb hat oder irgendetwas, sondern es war einfach nur, Petrus, du verhältst dich falsch. Er hat ihn nicht in Frage gestellt, sondern nur gesagt, dass da, wie er sich so verhalten hat, dass es falsch war. Und wir sollten es echt lernen, diesen Unterschied zu machen. Wir sollten es lernen zu verstehen, wie das Gott in jedem von uns lebt. Und dass jeder von uns auf einer Reise ist und jeder von uns es lernen muss, mehr in diese Herrlichkeit und Freiheit der neuen Schöpfung reinzukommen. Und das sollte es auch irgendwie beinhalten, dass wir einander Tipps geben, wenn wir uns falsch verhalten. dass wir aufeinander Acht haben und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann auf einmal bemüht sind, das Kind wieder rauszuholen, sondern am besten, wenn jemand dabei ist, sein Kind zum Brunnen zu tragen, dann schon sagen, hey, mein Freund, wo gehst du hin mit dem Kind? Also ich weiß, man kann sich so ein bisschen in Metaphern auch ein bisschen verlieren, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also man muss nicht darauf warten, bis es zum Schlimmsten gekommen ist, sondern es ist gut, wenn wir uns schon vorher gegenseitig ermahnen und ermutigen, auf dem Jesusweg zu bleiben. Amen. Ich würde gerne noch eben beten, bevor die Band kommt oder vielleicht während die Band kommt. Jesus, ich bitte dich, dass wir mehr als intellektuell verstehen, was du für uns gemacht hast. Gott, ich bitte dich, dass wir reinkommen in das, was du in uns getan hast. Gott, ich bete, dass wir nicht unter unseren Maßstäben leben, dass wir nicht unter dem leben, was du für uns gemacht hast. Gott, ich bete, dass wir es lernen, der Führung deines Heiligen Geistes zu folgen. Gott, ich bitte dich, dass wir lernen, so zu leben, wie dein Wort es uns sagt, wie dein Geist es uns sagt, welche Freiheit der Gotteskinder reinkommen. Jesus, Kolosserbrief sagte mir, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und Gott, so bete ich, dass wir in diese Herrlichkeit reinkommen. Jesus, danke, dass du selber in uns lebst, Herr. Gott, danke, dass du ja, im Grunde nochmal Mensch geworden bist in uns. Herr, danke, dass wir nicht mehr nur Menschen sind, sondern dass wir einen göttlichen Teil in uns haben. Gott, danke, dass wir einen Teil haben, der 100% auf deiner Wellenlänge ist, der absolut irgendwie das sucht, was das Deine ist. Und ich bete, dass dieser Teil in uns immer mehr übernimmt. Gott, ich habe keinen Bock mehr auf Fleisch. Ich will mein Fleisch nicht haben und ich glaube, irgendwie jeder andere von uns auch. Ja. Gott, wir wollen das nicht. Wir wollen so leben, wie du es uns ermöglicht hast. Und ich bete einfach, dass wir eine große Ernte einfahren an Frucht des Geistes. Echt in Jesu Namen, Gott, echt, hilf uns, diese Freiheit zu leben. Hilf uns, diese Kraft zu leben. Hilf uns, dieses Erbe zu leben, das du für uns hast. Amen.